In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 21. Februar 2019, zusammengestellt bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Oberlandesgericht Karlsruhe erlaubt Kontextveröffentlichungen über AfD-Mitarbeiter. Seit dem 13. Februar darf die Wochenzeitung Kontext wieder schreiben, dass Marcel Krauf rassistische und menschenverachtende Kommentare in Facebook-Chats veröffentlicht hat. Marcel Krauf ist Mitarbeiter der baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum und Heiner Merz. Gegen die Veröffentlichung wehrte sich Marcel Krauf bis Mitte Februar. Jetzt hat das Oberlandesgericht Karlsruhe in zweiter Instanz festgestellt, dass sowohl der Sachverhalt wie auch die Identität von Krauf von großem öffentlichen Interesse sind. Radio Dreikland sprach mit Professor Dr. Markus Köhler, der sowohl Kontext als auch die Autorin Anna Hunger in beiden Verfahren gegen Marcel Krauf vor Gericht vertrat. Abschiedepolitik versetzt Flüchtlinge aus Gambia in Angst. Eine ganze Zeit lang war Baden-Württemberg das einzige Bundesland, das für die Asylanträge von Schutzsuchenden aus Gambia zuständig war. Deshalb sind immer noch viele Flüchtlinge aus Gambia in Baden-Württemberg. Ende 2018 fand nun erste Sammelabschiebung nach Gambia statt. Der nächste Flug könnte laut Aktion Bleiberecht am 25. Februar stattfinden. Radio Dreikland sprach mit Brigitte Humler vom Gambia-Helfernetz. Gute Gesetze, schlechte Kontrolle. In Baden-Württemberg sieht BUND-Fachreferentin Lilith Stelzner Verbesserungsbedarf bei der Kontrolle, Einhaltung und Dokumentation. Artenschutz wie in Bayern muss so nicht ins Gesetz, sondern auch durchgesetzt werden. Doch zunächst zu den Nachrichten. Heckler & Koch wegen Waffenexporten nach Mexiko zu hohen Geldstrafen verurteilt. Die Rüstungsschmiede Heckler & Koch aus Oberndorf am Neckar hat Sturmgewehre und Maschinenpistolen in Unruheregionen in Mexiko geliefert. Die Waffenausfuhren in den Jahren 2006 bis 2009 betrugen mehr als 4.500 Sturmgewehre des Typs G36 sowie Maschinenpistolen und Zubehör im Wert von rund 4,1 Millionen Euro. Heckler & Koch sollen nun für diese illegalen Ausfuhren in eine Krisenregion bezahlen, 3,7 Millionen Euro. Bei 200 Millionen Euro Jahresumsatz nicht wenig. Zwei frühere Mitglieder wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Drei weitere Angeklagte, zwei ehemalige Geschäftsführer und ein früherer Vertriebsleiter, wurden freigesprochen. Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens waren die zur Genehmigung mitgelieferten sogenannten Endverbleibserklärungen der mexikanischen Behörden. Der Richter hatte bereits vor Monaten Zweifel daran, dass diese Erklärungen Teil der Genehmigung sind. Die von Gericht und Anklage als hauptverantwortlich ausgemachten Männer standen jedoch nicht vor Gericht. Ein früherer Bereichsleiter lebt nicht mehr und der ehemalige Handelsvertreter aus Mexiko ist seinem Anwalt zufolge zu krank, um anzureisen. Der Großrat ruft den Klimanotstand aus. Am Mittwoch, den 20. Februar, stimmte der Basler Großrat über die von der Jugendbewegung Klimastreik Basel verfasste Resolution zum Klimanotstand ab. Die Resolution wurde mit 71 zu 17 Stimmen bei 6 Enthaltungen angenommen. Baselstadt ist der erste Schweizer Kanton, der den Klimanotstand ausruft. Die Ausrufung des Klimanotstands ist ein symbolischer Akt, um zu zeigen, dass auch in Basel die drohende Klimakrise als das behandelt wird, was sie ist, eine Krise, die jetzt konkrete Maßnahmen verlangt. Die Resolution soll keine juristische Grundlage für die Ableitung von Notstandsmaßnahmen sein. Also nur ein klares Zeichen ohne Konsequenzen. Besonders weil die Schweiz voraussichtlich die Klimaziele für das Jahr 2020 verfehlen wird. Die nächsten Klimastreiks in Basel der Schülerinnen und Schüler finden am 1. März und 15. März, Streiktag in über 40 Ländern, statt. Nutztiere gerissen, Tatverdacht Wolf. Oppenau ist eine Stadt im Rentschtal, gelegen im mittleren Schwarzwald. Die nächstgelegenen Gemeinden sind talauswärts Lautenbach und Obernkirch bei Offenburg. In Oppenau wurden zwei tote Schafe gefunden. Eine genetische Analyse der Spuren soll Aufschluss darüber geben, ob ein Wolf für die Risse verantwortlich ist. Nach erster Begutachtung durch die Experten der Forstwissenschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg ist es möglich. Obernau befindet sich in der Förderkulisse Wolfsprävention. In dem so beschriebenen Gebiet werden besondere Anforderungen an den Herdenschutz gestellt. Herdenschutzmaßnahmen wie Elektrozäune werden mit 90% der Anschaffungskosten bezuschusst. Das Umweltministerium weist darauf hin, dass eine Entschädigung bei unzureichend geschützten Tieren nur noch bis Ende Mai 2019 gezahlt wird. Zu diesem Zeitpunkt besteht die Förderkulisse Wolf seit einem Jahr. Ab dann ist eine lückenlose Elektroumzäunung in einer Höhe von mindestens 90 cm Voraussetzung für die Entschädigungszahlungen. Bei allen bisherigen Nutztierrissen waren die Zäune nicht ausreichend hoch.
Die Entscheidung vom OLG Karlsruhe vom 13. Februar sagt ja jetzt im Grunde, Kontext darf diese Artikel wieder publizieren, in denen aus den Chatprotokollen des AfD-Mitarbeiters Marcel Grauf zitiert wird und erklären, dass sich Grauf darin menschenverachtend, rassistisch und demokratiefeindlich geäußert hat. Die Vorinstanz hatte jetzt vergangenes Jahr noch anders entschieden und gesagt, die Vorinstanz sei nicht in der Lage zu entscheiden, ob die Äußerungen in diesen Chats tatsächlich von Grauf stammen. Das sieht jetzt das OLG Karlsruhe anders. Wie kam denn diese unterschiedliche Bewertung jetzt zustande?
Aus meiner Sicht war das Landgericht Mannheim von der Dynamik dieses Falles völlig überrascht. Wir reden von einem Menschen, der sich wünscht, dass es einen neuen Holocaust gibt, der betreffend Asylneger knietief im Blut stehen möchte, der auf Leichen pissen möchte, der einen Bürgerkrieg mit Millionen von Toten fordert und im Landtag inhaltliche Arbeit für zwei AfD-Abgeordnete leistet. Das hat das Landgericht Mannheim als, ich zitiere, kalter Kaffee und eine langweilige Geschichte bezeichnet, obwohl der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt war mit Medienvertretern. Und als wir dann eine Umzugskiste mit Beweismaterial dem Gericht vorgelegt haben, nämlich einen kompletten Ausdruck von über 10.000 Seiten dieser Chatprotokolle, aus denen Kontext zitiert hat, fühlte das Gericht sich überrascht, möchte ich mal sagen, und jedenfalls in diesem Verfahren nicht in der Lage, dieses ganze umfangreiche Beweismaterial vor dem Hintergrund der Kontrolle durch die Medien, die in der Verhandlung anwesend waren und über den Verlauf des Prozesses auch intensiv geschrieben haben, zu urteilen. Und deswegen kam dieses Urteil aus meiner Sicht zustande, das ja lapidar sagt, wir, das Landgericht Mannheim, sind nicht in der Lage, dieses umfangreiche Beweismaterial zu prüfen. Und genau das hat das OLG Karlsruhe anders getan. Der Senat, der den Fall entschieden hat, ist ein im Patentrecht weltweit anerkannter Senat, der gewohnt ist, tief in die Materien einzusteigen und sich mit Sachverhaltsdetails zu befassen. Und siehe da, wenn man auf die Fakten schaut, kommt man auch zu einem vernünftigen Ergebnis.
Jetzt gab es ja auch die eidesstattliche Erklärung von Marcel Grauf, nicht Urheber dieser Äußerung in den Chats gewesen zu sein. Was passiert denn jetzt mit dieser Erklärung?
Diese eidesstattliche Versicherung hat letztlich eingeräumt, dass von diesen 10.000 Seiten Material 9.950, wenn man so möchte, von ihm sind. Aber ausgerechnet und nur die streitgegenständlichen Äußerungen, die seien nicht von ihm. Das war schwierig zu verstehen. Ich drücke mich zurückhaltend aus. Und die Frage, ob Marcel Grauf gelogen hat oder nicht, die sich aufdrängt aus meiner Sicht, wird die Staatsanwaltschaft prüfen müssen. Ich habe bereits in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht eine Strafanzeige wegen falscher Versicherungen Eides stattgestellt.
Jetzt ist ja diese Versicherung, nicht Urheber der Äußerung zu sein, nur ein Teil der Begründung für die Klage von Marcel Grauf gewesen. Ein anderer Teil ist, dass Kontext ihn bei vollem Namen nennt und als Mitarbeiter der AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum und Heiner Merz identifiziert. Hier sagt das OLG Karlsruhe jetzt, das Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiegt gegenüber dem beantragten Schutz der Privatsphäre. Heißt das implizit denn auch, wäre Grauf nicht AfD-Mitarbeiter im Landtag, sondern eine Privatperson, dürfte er nicht bei vollem Namen genannt werden?
Das kann durchaus sein. Worum es hier geht, ist, dass jemand, der mit den von mir vorhin zitierten Äußerungen seine Anschauungen zeigt, so jemand inhaltliche Arbeit für Abgeordnete der AfD in der Herzkammer der Demokratie im Parlament leistet. Und das Oberlandesgericht hat nicht einfach gesagt, da überwiegt das Interesse der Öffentlichkeit an Information. Es hat zwei Dinge ganz ausdrücklich auch in der Urteilsbegründung, in der mündlichen Urteilsbegründung festgestellt. Erstens, es gibt ein sehr starkes öffentliches Interesse zu erfahren, wer da was im Landtag arbeitet und welcher Gesinnung er ist. Und das Zweite ist, über so jemanden darf man unter Namensnennung berichten. Warum? Die Bevölkerung hat Anspruch darauf, dass Ross und Reiter genannt wird. Ross und Reiter und Namen der Leute, die eben im Parlament mit dieser Gesinnung inhaltlich arbeiten.
Jetzt könnte man Parallelen ziehen zum Fall von Jannik Hendricks. Der wurde erst vor wenigen Wochen entschieden. Hendricks hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Ärztinnen und Ärzte angezeigt, die auf ihren Homepages darauf hinweisen, dass sie Abtreibungen vornehmen. Und das war auch der Auslöser für diese erneute Debatte um den Paragraphen 219a, dem sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Hendricks hatte auch mehrere Interviews gegeben, war also selbst mit der Presse in Kontakt, hatte aber immer darauf bestanden, dass er nicht bei seinem Namen genannt wird, sondern hat einen Alias benutzt. Das Nachrichtenportal BuzzFeed ist dem nicht gefolgt, diesem Wunsch oder dieser Aufforderung, sondern hat Hendricks bei seinem Namen genannt. Dem wurde jetzt auch wieder Recht gegeben. Wo berühren sich denn diese beiden Fälle?
Ich denke, es gibt einen Berührungspunkt und es gibt einen Unterschied. Der Berührungspunkt ist, dass auch im Fall Hendricks gilt, wer in einem öffentlich relevanten Thema agiert, der muss ertragen, dass Ross und Reiter genannt werden. Die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung in einer Demokratie findet mit offenem Visier statt. Das ist im Fall Grauf nicht anders als im Fall Hendricks. Im Fall Hendricks gibt es aber auch einen Unterschied. Der Unterschied ist, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung im Zeitalter der sozialen Medien immer rauer und immer, ich will fast sagen, brutaler im Umgang wird. Und das Ganze unter dem Deckmantel der Anonymität. Wenn jemand sich sorgt, unter Namensnennung an einer gesellschaftlichen Diskussion teilzunehmen, dann muss man ihm andererseits aber auch den Schutz der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen eigentlich alle bestrafen, die unter dem Deckmantel der Anonymität sich nicht in einer demokratiewürdigen Weise über andere äußern. Das ist der Unterschied zum Fall Hendricks. Das hat aber mit dem Fall Grauf nichts zu tun. Im Fall Grauf geht es einzig und allein darum, ob es einen Anspruch der Öffentlichkeit gibt, zu wissen, welche Gesinnungen Leute haben, die im Parlament inhaltlich arbeiten.
Das OLG Karlsruhe sagt jetzt, diese Entscheidung ist nicht anfechtbar. Das gilt aber nur für den Eilantrag. Das Hauptsacheverfahren steht sowohl dem Kläger wie den Beklagten noch offen. Glauben Sie denn, dass das noch einmal verhandelt wird, das Thema?
Das ist die Entscheidung von Marcel Grauf. Dieser Prozess hatte ja sicherlich auch die Funktion, Presse einzuschüchtern. Das war rund um die Berichterstattung Marcel Grauf zu erkennen, dass nicht nur Marcel Grauf persönlich, sondern auch die AfD bzw. AfD-Fraktionen sich an anderen Gerichten in Deutschland mit Unterlassungsklagen gegen Presseorgane gewandt haben. Dann können wir das nicht verhindern, haben davor aber auch keine Sorge, denn die Faktenlage ist so eindeutig und der Fälschungseinwand so an den Haaren beigezogen, dass da wenig anderes bei rauskommt im Hauptsacheverfahren als im einstweiligen Verfügungsverfahren.
Wie wirkt sich die verschärfte Abschiebepolitik auf die Stimmung der hier Schutzsuchenden aus Gambia aus?
Ja, also es wirkt sich katastrophal aus, weil die Leute total verunsichert sind, weil sie Angst haben. Die Abschiebepraxis sieht im Moment so aus, dass man eigentlich gar nicht irgendein Muster feststellen kann. Es kann also jeden treffen, auch solche Leute, die schon sehr gut integriert sind, die hier arbeiten, die schon 3 Jahre im Beruf sind, in einer Firma anerkannt von Kollegen und Chefs. Also es kann jeden treffen und das verunsichert die Leute natürlich total. Und die schlafen schlecht, die wissen nicht mehr, ob sie zu Hause, ob sie noch nach Hause gehen können und so weiter und so fort. Es ist also wirklich eine ganz, ganz große Verunsicherung und eine ganz schlechte Stimmung unter den Gambiern.
Es gab in den letzten Monaten immer wieder Abschiebungen, auch aus Baden-Württemberg. Können Sie vielleicht etwas zu ein paar besonders prägnanten Abschiebefällen sagen?
Wir haben eben Fälle, die absurd sind, ja. Also es gibt zum Beispiel im Raum Wendlingen einen Fall von einem Gambier, der seit 3 Jahren in einer Firma, in einer Holzbaufirma gearbeitet hat, dort gute Arbeit gemacht hat, weil er auch schon eine entsprechende Ausbildung in Gambia hatte. Und da kommt dann eben einfach die Polizei auf das Firmengelände, ja, und will ihn abholen. Okay, da hat dann jemand gesagt, du, guck, die Polizei ist wegen dir da. Er ist untergetaucht, ja. Er hat seinen Job verloren wahrscheinlich oder bekommt keine Arbeitserlaubnis mehr, weil er sich der Abschiebung entzogen hat. Der war voll integriert. Das ist also so ein Fall. Ein anderer Fall, den haben wir in Alpirsbach. Das ist ein junger Mann, der Bäcker lernen wollte. Die Berufsschulanforderungen sind sehr hoch. Das hat er nicht geschafft, aber in der Backstube war er super und der Chef wollte ihn unbedingt behalten. Die Ausbildungsduldung wurde ihm entzogen, weil er eben die Ausbildung abgebrochen hat. Aber den Job hatte er noch und er hatte auch eine Arbeitserlaubnis. Und ebenso, die Polizei kommt in die Backstube, holt ihn ab und setzt ihn ins Flugzeug. So, der Chef geht dann zur Sozialarbeiterin und sagt, wie kann ich den Jungen wieder irgendwie aus Gambia hierher holen? Ich brauche den dringend. Und solche Fälle haben wir eben immer wieder. Ja, also seit November bestimmt 10 solcher Fälle.
Auch vom Arbeitsplatz in Hüfingen bei den Fürstenberg Holzwerken wurde ein gambischer Flüchtling bei der Arbeit abgeholt und abgeschoben. Dann, Sie haben jetzt schon einen Fall genannt. Gibt es mehr Reaktionen von den sogenannten Arbeitgebern auf die Abschiebung ihrer Mitarbeiter?
Also die Arbeitgeber sind dann zunächst mal völlig geblättet, ja, sie brauchen die Leute ja auch, dass wenn da jemand ausfällt, der vorher ordentlich mit angepackt hat, dann ist das für die ein Riesenproblem. Es gibt von den Arbeitgebern 2 wichtige Initiativen. Das eine ist die Unternehmerinitiative Bleiberecht durch Arbeit, die hauptsächlich von den Firmen Waude und Herle getragen wird. Das sind meistens etwas größere Firmen, aber auch eben 150 mittlerweile, hauptsächlich in Süddeutschland. Und es gibt eine Initiative von einem Baugeschäft in Eichstätten, dem Baugeschäft Meier, wo sich hauptsächlich Handwerksbetriebe solidarisiert haben und eben auch für eine Perspektive für diese Leute, die gut integriert sind, die einen guten Job in den Betrieben machen, die Steuern zahlen an den deutschen Staat, ja, dass die bleiben können. Nur so, wie wir jetzt die Planungen haben von der Bundesregierung, werden wahrscheinlich viele dieser Belange und Wünsche unerfüllt bleiben.
Wie gesagt, es gab nun schon mehrere Sammelabschiebungen nach Gambia. Gibt es noch Kontakt zu den Betroffenen? Können Sie etwas dazu sagen, wie es den Betroffenen nach der Abschiebung jetzt in Gambia geht?
Also es gibt, weil das ja oft auch Leute sind, die sehr guten Kontakt zu Helfern hatten, ja, gibt es doch eine ganze Reihe von Leuten, die nach wie vor dann hauptsächlich über WhatsApp, über Handy Kontakt dann berichten, wie es ihnen ergeht. Die Abgeschobenen bekommen in Gambia keinerlei Hilfe. Es gibt dort ein sogenanntes IOM, das ist die International Organization for Migration. Die hilft angeblich freiwilligen Rückkehrern, wobei wir da auch schon gehört haben, dass die vollkommen auf sich selbst gestellt sind. Und die Abgeschobenen bekommen überhaupt gar keine Hilfe. Die werden teilweise, wenn sie mit dem Flugzeug angekommen sind, irgendwo in der Pampa ausgesetzt, ja, und müssen gucken, wie sie klarkommen. Die werden oft von ihren Familien auch ja, stigmatisiert, weil man in Gambia sagt, alle, die abgeschoben werden, haben irgendwas ausgefressen, was eben nicht der Fall ist. Also die stehen wirklich schon vor dem Nichts und haben in Gambia dazu noch ein ganz, ganz schlechtes Image. Also ist nicht schön, was denen dort passiert.
Abschließend schlechte Bleibeperspektive, so würden es wohl die Politikerinnen ausdrücken. Ihrer Meinung nach hätte die grün-schwarze Landesregierung eine andere Möglichkeit des Umgangs mit den Schutzsuchenden aus Gambia?
Also generell ist es schwierig, für alle eine andere Perspektive da zu finden. Ja, weil eben wir auf der einen Seite das Asylrecht haben, das wir ja auch im Prinzip bewahren müssen, wie unseren Augapfel, ja, dass wirklich die politisch und ethnisch Verfolgten und Menschen aus Kriegsgebieten hier aufgenommen werden. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir eben Menschen, die aus Not und Elend geflohen sind. Und das trifft eben jetzt für die meisten Gambier so zu. Und für diese Menschen gibt es keine rechtlichen Möglichkeiten, auch mit diesem sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder mit der neuen Beschäftigungsduldung, wie sie geplant ist, wird es für diese Menschen keine rechtliche Basis geben, dass sie hier bleiben können. Aber ich denke, dass die Politik Spielräume hat. Und man sieht es ja auch. Ja, in Baden-Württemberg wurden jetzt sogenannte Ermessensduldungen genehmigt für Leute, die zum Beispiel eine Berufsvorbereitung machen, also Einstiegsqualifizierung. Es gibt durchaus bestimmte Spielräume. Eine andere Sache ist die, dass man zurzeit diskutiert, auch bei der Politik, und sogar Herr Strobel hat es mal angedacht, dass man einen Abschiebestopp jetzt für die Leute in Arbeit macht, zumindest bis dieses neue Beschäftigungsduldungsgesetz raus ist. Also es gibt Spielräume, die die Politik hätte, die Kräfte gegen solche Ausweitungen, vor allem natürlich auf Bundesebene, sind stark. Wir wissen, was der Herr Seehofer jetzt plant. Es gibt Möglichkeiten und wir fordern die auch ein. Momentan sieht es allerdings so aus, dass doch die rigide, das rigide Ablehnen von Asylbewerbern und die Abschiebungen im Vordergrund stehen sollen.
Das sagt Birgit Humler vom Gambia Helfernetz. Mit ihr haben wir über die verschärfte Abschiebepolitik gegen Flüchtlinge aus Gambia gesprochen. Am 25. Februar soll laut Aktion Bleiberecht die nächste Sammelabschiebung nach Gambia wohl stattfinden.
In Bayern sollen die Bienen geschützt werden. Genauer gesagt, es geht um Artenschutz und die Biene ist ein Maskottchen in dieser Richtung. Baden-Württemberg ist da zum Teil schon weiter. Es geht zum Beispiel um den Gewässerschutz in Bayern. Das heißt, dass es da mehrere Meter an den Gewässerrändern eben das Düngen und Pflanzenschutzmitteln verboten sein soll. Baden-Württemberg, wie gesagt, hat das Ganze schon bereits umgesetzt. Allerdings, der BUND sagt hier in Baden-Württemberg, wir sind zwar in dem Sache weiter, aber es gibt noch viel, viel Luft nach oben. Und ich bin jetzt verbunden mit Lilith Stelzner vom BUND. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, guten Tag.
Wo gibt es denn da noch Luft nach oben? Wir haben doch immerhin sozusagen an der Spitze einen Grünen stehen. Und wenn der schon so gut arbeitet und sehr viel umsetzt, was kann man da noch mehr tun?
Ein grundsätzliches Problem in Baden-Württemberg ist, dass wir zwar teilweise wirklich schon die gesetzlichen Verankerungen haben, wie Sie bereits sagten, den Schutz von Gewässerrandstreifen. Allerdings hapert es sehr häufig an der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Ein Beispiel, das man hier nennen kann, sind zum Beispiel die Ausgleichsmaßnahmen. Die Ausgleichsmaßnahmen sind theoretisch und gesetzlich gut geregelt, aber häufig hapert es hier eben an der Umsetzung. Ausgleichsmaßnahmen werden nicht fachgerecht umgesetzt und da fehlen dann auch einfach die Kontrollen.
Ausgleichsmaßnahmen, schönes Wort. Was wird da ausgeglichen, beziehungsweise was steckt denn da dahinter?
Es ist so, dass wenn beispielsweise ein Bauvorhaben von einem Bauherrn angestrebt wird, dann kann es ja sein, dass durch dieses Bauvorhaben ein Eingriff in die Natur stattfindet. Generell gilt es eigentlich erstmal so einen Eingriff zu vermeiden. Wenn der Eingriff aber nicht vermieden werden kann, dann muss der Eingriff ausgeglichen werden. Und das findet dann durch die sogenannten Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen statt. Beispielsweise muss eine Hecke entfernt werden, dann muss an einer anderen Stelle eben eine andere Hecke gepflanzt werden. Das wäre jetzt eine sogenannte Ausgleichsmaßnahme.
Ich habe jetzt gehört, dass diese Ausgleichsmaßnahmen zwar angewandt werden, haben Sie ja schon ausgeführt, aber eben nach einer gewissen Zeit in der Vergessenheit verschwinden. Sprich, wenn man auf der Behörde nachfragt, das wird ja eigentlich Ihre These ganz einfach bestätigen, dass man dann einfach keine Unterlagen mehr findet und dass dann zum Teil alles mit Stößen ausgeglichen ist, dass heißt Baden-Württemberg nur noch aus Ausgleichsfläche theoretisch besteht, aber praktisch das keiner so richtig weiß.
Richtig, genau. Es ist leider so, dass, wie Sie bereits sagten, die Behörden zwar schon versuchen, da einen Überblick zu behalten. Faktisch ist es aber so, dass da auch einfach, es fehlt an Personal, um diese Umsetzung der Maßnahmen auch tatsächlich kontrollieren zu können und vor allem eben auch langfristig. Es geht ja immer um den langfristigen Erhalt, denn der Ausgleich muss genauso lange bestehen wie der Eingriff. Und das findet faktisch in Baden-Württemberg eben nur teilweise oder sehr bedingt statt.
Das heißt, es fehlt am Willen, das Ganze umzusetzen und an Bremsern, weil Personal kann man natürlich aufstocken oder anders organisieren.
Genau.
Wer müsste da eingreifen, beziehungsweise wie will der BUND es schaffen, dass entsprechend die Gesetze, die existieren, auch angewandt werden in ausreichendem Maße?
Naja, eine Forderung wäre beispielsweise, dass der Naturschutzhaushalt, der jetzt zwar schon wirklich gut aufgestockt wurde, trotzdem weiter aufgestockt werden muss. Es müssen Mittel vorhanden sein, finanzielle Mittel, um Personalstellen schaffen zu können, die dann eben solche Kontrollen wie beispielsweise bei den Ausgleichsmaßnahmen oder auch wenn es um den Biotopverbund geht, eben kontrollieren zu können.
Da gibt es aber noch ein anderes Problem, das ist immer diese Frage nach den Pestiziden. Das heißt, in Baden-Württemberg wird auch immer noch zu viel gespritzt.
Ja, das ist leider auch richtig und ein großes Manko, das wir da eben auch beklagen, ist, dass die Dokumentation der ausgebrachten Pestizidmengen eben auch alles andere als transparent ist. Da ist dann eben auch das MLR gefragt und da geht es eben darum, dass auch die lang angekündigte Pestizidreduktionsstrategie eben endlich umgesetzt wird. Seit einem Jahr wird versprochen, dass die Pestizide zurückgefahren werden, dass die Dokumentation transparent stattfindet und das haben wir leider noch nicht erreicht.
Naja, ist doch eigentlich ganz gut. Wenn nichts dokumentiert wird, braucht man auch nichts zu kontrollieren, weil man es nicht kontrollieren kann. Wie kontrolliert der BUND denn, dass die Pestizidmenge tatsächlich zu hoch ist, wenn da eigentlich gar keine Informationen zur Verfügung stehen? Das ist ja auch ein bisschen Kaffeesatzleserei.
Naja, wir sehen es, ich denke, alle daran, wenn wir uns die aktuellen Berichte zum Insektenschutz oder Insektensterben anschauen. Wir wissen, dass die Insekten zurückgehen. Wir wissen, dass ein Mitverursacher des Ganzen eben die Pestizide sind. Und es ist auch einfach faktisch belegt inzwischen durch die Wissenschaft, dass wir die Pestizidmengen zurückfahren müssen. Unsere Forderung ist es, die Pestizidmengen um mindestens 50% zurückzufahren, sodass dann auch wirklich ein erfolgreicher Insektenschutz stattfinden kann.
So, Lilith Stelzner vom BUND Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war Fokus Südwest, heute zusammengestellt am 21. Februar 2019 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Thank you.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!